Ich bin der McLemmon, ich darf jetzt einspringen und mache das natürlich auch sehr gerne. Wir haben schon vieles gehört über Tracker, die in Webseiten eingebaut werden, dass sehr viele Webseiten auch von politischen Parteien, von Online-Medien, von Webseiten im Internet halt Tracking eingebaut haben und dass das relativ weit verbreitet und grauslich ist. Was wir nicht so viel gehört haben, ist, was könnt ihr jetzt eigentlich dagegen tun, um euch ein bisschen besser dagegen zu schützen und vielleicht auch relativ einfach euch schützen könnt. Und bei der Krypto-Party, das ist so eine monatliche Veranstaltung, die nicht nur in Wien, sondern in vielen Städten stattfindet, gibt es immer wieder kleine Workshops, wo man das erlernen kann. Und wie so ein kleiner Workshop-Teil aussehen kann, möchte ich euch jetzt zeigen am Beispiel davon, wie ihr euch gegen solche Web-Tracker ein bisschen schützen könnt. Das Ganze haben wir ganz klangvoll sicherer Websurfen genannt. Sicher ist etwas, was relativ schwer quantifizierbar ist. So, was ist jetzt sicherer für wen? Wer definiert, was sicher ist? Schauen wir uns einfach mal an, woraus so eine Webseite besteht, ganz schnell. So als kurze Auffrischung der Erinnerung und dann schauen wir, was wir da machen können. Also, die Bestandteile einer Webseite. Da haben wir natürlich das HTML, die sogenannte Hypertext Markup Language. Daraus besteht das semantische Konstrukt einer Webseite. Das ist ein Stück Code, das von eurem Webbrowser, zum Beispiel von einem Chrome oder Firefox oder Tor-Browser, interpretiert wird und dann als Webseite dargestellt wird. Da drinnen sind heutzutage meistens Bilder in irgendeiner Form, kleine Grafiken, Symbole, Fotos, solche Sachen. Dann haben wir die sogenannten CSS-Inhalte. CSS steht für Cascading Style Sheets. Das definiert die optische Repräsentation einer Webseite, das heißt, wie schauen die Schriften aus, welche Farben sind definiert, wo sind welche Inhalte positioniert auf der Webseite, wie ist das Ganze gelayoutet sozusagen. Dann gibt es JavaScript, das ist eine Programmiersprache, die definiert ausführbare Inhalte, das heißt, die Webseite kann auch dynamisch auf die Benutzerin oder den Benutzer reagieren und kümmert sich darum, dass Menüs ausgeklappt werden, Suchfunktionen implementiert werden und solche Sachen. Und dann gibt es noch andere Dinge. Plugins sind Dinge, die nicht direkt von der Webseite ausgeliefert werden, sondern das sind Sachen, kleine Programme, die wie ein Legostein in euren Browser hineingesteckt werden und die Funktionalität vom Browser damit erweitern. Das ist also auch ausführbare Programme, die da drauf sind. Die sind aber auf eurem Rechner installiert. Und dann gibt es noch alles mögliche andere Kleinzeugs, da werden wir dann stückelweise auch noch drauf eingehen. Wie viel Gefahr geht jetzt von den jeweiligen Inhaltstypen aus? HTML an sich ist jetzt nicht böse oder gefährlich und außerdem ist es zwingend notwendig, um Webseiten anschauen zu können. Also das zu blocken ist zwar sehr effektiv, weil dann kann gar nichts mehr passieren, aber irgendwie auch recht unpraktisch. Also ums HTML kommen wir nicht herum, das laden wir halt brav. Bei Bildern, CSS und bei den meisten sonstigen Sachen ist es auch nicht so gefährlich. Schwieriger wird es bei Programmcode, wie eben JavaScript oder der bei Plugins ausgeführt wird. Programme können aktiv auf eurem Rechner was tun und damit könnten sie potenziell auch etwas Böses tun. Und dann schauen wir uns an, was wir da machen können. Einen angenehmen Nebeneffekt hat die Sache, nämlich etwas, was besser für uns zu erfassen ist, nämlich das Ganze wird schneller und schneller Websurfen ist nicht nur gut, sondern schneller Websurfen können wir auch ganz leicht quantifizieren, weil wie lange eine Webseite braucht zum Laden, das können wir messen. Manchmal braucht man nicht einmal eine Stoppuhr dazu, sondern können einfach nur sagen, das Handy braucht heute wieder etwas länger. Und oft liegt es daran, dass ganz viel Tracking-Information nachgeladen wird. Schneller und sicherer. Zwei gute Dinge, das ist wie Schokotorte mit Ketchup, beides ist super, muss gemeinsam noch besser sein auf jeden Fall. Dazu kann man in vielen Browsern einfach mal ein paar Einstellungen vornehmen. Oft schaut man gar nicht in die Einstellungen, die so ein Browser hat. Schauen wir mal, was es da so gibt. Da ist zum Beispiel ein Einstellungsdialog von Safari, also wer einen Mac hat, kennt das vielleicht. Und da sehen wir Cookies und Website-Daten werden in dem Fall nur noch von der Webseite zugelassen, die ich auch explizit aufgerufen habe und nicht mehr von Drittwebseiten, von denen nachgeladen wird. Webseiten laden ja in den meisten Fällen heutzutage nicht nur von der Domäne nach, die ich wirklich aufgerufen habe, die ich oben in der Adresszeile eingegeben habe oder mit meinem Bookmark aufgerufen habe, sondern werden zusammengestöpselt aus allen möglichen Sachen. Das heißt, die Webseite lädt Bilder von woanders und ein YouTube-Video und dann noch ein Tracking-Skript und dann noch ein paar andere Sachen und zieht von ganz, ganz vielen Quellen Sachen rein. Und da kann ich sagen, lad doch nur mal von der Originalseite Sachen rein und nimm Cookies nur von dort an. Das macht es schon ein bisschen besser und das hat praktischerweise auch fast keine Nebenwirkungen. Also da ist nicht zu erwarten, dass eine Webseite auf einmal nicht mehr so funktioniert, wie sie das sollte. Im Firefox gibt es auch ein paar Einstellungen. Das ist zum Glück schon voreingestellt. Block Pop-up Windows. Wir erinnern uns so späte 90er Jahre, frühe 2000er. Da war das sehr üblich, dass Webseiten gleich immer noch so ein Fenster aufgemacht haben und noch ein zweites aufgepoppt haben. Meistens war nur nervige Werbung drinnen. Die meisten Browser unterbinden das heutzutage. Das ist auch sehr angenehm. Und es ist aber immer gut zu kontrollieren in den Einstellungen. Ist diese Einstellung wirklich gesetzt? Und wenn nicht, mache ich das Hackerl hin und blocke diese Pop-ups. Das ist jetzt Chrome bzw. Chromium, ein Browser, der im Prinzip auf Code von Google basiert. Google Chrome ist wirklich ein Google-Produkt. Chromium ist die Open-Source-Variante, die von den meisten Teilen von Google entfernt ist. Ist technisch ein sehr, sehr guter Browser an sich. Da kann ich zum Beispiel auch einstellen, welche Webseiten Zugriff auf das Mikrofon von meinem Computer bekommen können oder auf die Webcam von meinem Computer, weil wenn ich sage, ich möchte sicher sein, dass eine Webseite nicht einfach so mein Mikrofon aufdrehen kann und mich belauschen kann oder auf meine Webcam zugreifen kann, dann kann ich einfach sagen, nope, Webseiten dürfen generell überhaupt nicht auf diese Dinge zugreifen, geht dann natürlich kein Videochat mehr, aber wenn ich sage, die kann ich ja dann explizit ausnehmen, wenn ich das brauche. Und der Block drunter mit den Unboxed Plugin Access, da geht es darum, dass eben diese Plugins, diese installierten Programme auf meinem Rechner, die in den Browser hineingeladen werden, auch von keiner Webseite verwendet werden dürfen. Was das genau ist, werden wir gleich sehen. Plugins sind ja Programme und das Beste, was wir tun können, ist, je weniger Programme wir installiert haben, umso weniger Angriffsfläche wird geboten. Und speziell diese Plugins, die in den Browser hineingeladen werden, können wir heutzutage abdrehen. Die Webtechnologie ist in den letzten Jahren so weit fortgeschritten, dass diese Plugins nicht mehr so wie in den 90er Jahren noch notwendig sind, um bestimmte Sachen machen zu können, sondern das können wir in fast allen Fällen restlos entfernen und damit ganz, ganz massiv und ganz einfach die Sicherheit von unserem Browser deutlich verbessern. Eines dieser Plugins ist zum Beispiel Java, vormals von Sun Microsystems, in den letzten Jahren von Oracle weiter vertrieben. Das braucht ihr heutzutage nicht mehr. Es gibt de facto keine Fälle mehr, wo ihr das Java-Plugin im Browser braucht. Java ist eine Software, die wird sehr oft aktualisiert, weil es sehr oft notwendig ist. Und die ganzen Sicherheitslücken könnt ihr euch ersparen, indem ihr das einfach raushaut. Es ist nicht zu erwarten, dass das noch irgendwelche Nebenwirkungen hat und irgendwas nicht mehr funktioniert. Java solltet ihr wirklich nicht mehr einsetzen in dem Fall. Flash, hier gilt genau das Gleiche, Adobe Flash, vormals Macromedia Flash. In den 90ern war das notwendig, jetzt schon lange nicht mehr. Und Webseiten, die jetzt noch Flash verlangen, sind üblicherweise solche, die damit Werbung ausliefern oder explizit Schadsoftware. Für nichts anderes wird Flash mehr gebraucht heutzutage. Wurde in den letzten Jahren sowieso schon hauptsächlich nur noch für Videos verwendet und Video funktioniert nicht erst seit dem iPhone, das ja nie Flash konnte, definitiv ohne. Über HTML5 und Webstandards geht das ganz wunderbar. Und es gibt noch viele, viele andere Plugins, die ihr deinstallieren könnt und loswerden könnt. Euer Computer wird schneller, der Akku hält länger. Silverlight von Microsoft, das ist so das Flash von Microsoft. Es hat auch ähnlich viele Lücken wie ein Schweizer Käse. Wollen wir nicht mehr haben. Haut's das raus. Der Unity Web Player, die meisten werden davon noch nie etwas gehört haben. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr es daher auch überhaupt nicht braucht. Schaut, dass ihr das loswerdet. Office 365, ja, ich muss jetzt meine Word-Dokumente nicht im Browser editieren können. Wozu? Ich kann das offline machen. Raus damit, weg mit diesen Dingen. Und Adobe Acrobat, alle modernen Browser können PDF-Dokumente auch ohne diese Plugins problemlos darstellen. Haut das raus, ihr braucht es im Browser nicht. Ihr kommt wirklich ohne damit aus. Pop-ups kann man natürlich bei den Einstellungen auch in Safari zum Beispiel abdrehen. WebGL ist so eine Technologie, wo Webseiten dreidimensionale animierte Grafiken machen können und dabei auf die Beschleunigung der Grafikkarte zugreifen können. Das ist eine sehr moderne Technologie, die viele coole Dinge ermöglicht, aber kaum eine Webseite verwendet es überhaupt. Und es bietet sehr, sehr große Angriffsfläche aus technischer Sicht an. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht brauchen und könnt das in den meisten Fällen problemlos abdrehen, einfach mal weghackeln, wird euch nicht abgehen. Im Firefox schaut das Ganze so aus, da gibt es in den Einstellungen bei den Add-ons einen Punkt Plugins und da seht ihr schon, da gibt es iPhoto, Photocast und ein QuickTime-Plugin und einen Unity-Player und alles Mögliche. Ihr könnt die komplett abdrehen, also auf niemals aktivieren, auf never activate stellen. Und wenn ihr bei einem nicht ganz sicher seid, es gibt auch einen Punkt, wo ihr nachgefragt werdet. Und da sagt der Browser dann, diese Seite möchte dieses Plugin laden. Bist du sicher, dass du das jetzt machen willst? Brauchst du das wirklich? Und dann muss man halt noch einmal draufklicken. Das Nette ist, die Werbung fängt nicht von alleine an, Film zu spielen und zu tanzen und zu singen in eurem Browser. Und dann weiß man nicht, war das jetzt das 7. oder das 15. Tab, das ich jetzt gerade zumachen muss. Ihr spart euch das alles. Viel entspannteres Surfen. Im Firefox gibt es dann auch noch eine lange Liste, wo ihr genau nachschauen könnt, was ihr für Plugins installiert habt und was die so tun. Und im Chrome und Chromium ist das Ganze genauso. Chrome hat so viele Einstellungen, da ist es praktisch. Es gibt ein Suchfeld, da könnt ihr nach Plugin suchen und dann findet ihr genau diese drei Einstellmöglichkeiten, wo ihr die Plugins auch entsprechend abdrehen könnt oder eben sagen, ich möchte explizit nur auf einer einzigen Webseite ein ganz bestimmtes Plugin erlauben und ansonsten ist es einfach aus und kann mir nichts mehr tun. Danach, Unsandbox-Plugins, das sind noch ganz, ganz alte Plugins, das heißt solche, die ganz ohne Sicherheitsvorkehrungen kommen, da kann ich empfehlen, die komplett zu verbieten. Ihr werdet dadurch, dass es wirklich so altes Zeug, das ist historisch vielleicht noch irgendwie von damals auf eurem Rechner drauf, dreht es ab, da kann nichts mehr passieren, ihr tut eurem Rechner immer nur was Gutes damit. Ja, unter Chrome-Plugins gibt es diese Sachen. Die einfachste Lösung, all diese Plugins, schaltet sie ab, sie sind einfach nicht mehr notwendig heutzutage. Und wenn eine Webseite so alt und kaputt ist, dass sie das noch verlangt, dann sagt es den Leuten, die die Webseite betreiben, liebe Leute, nicht mein Browser ist kaputt, eure Webseite ist kaputt, das gehört gefixt. Was können wir noch machen? WebGL, haben wir schon gehört, 3D-Animationen haben die wenigsten Webseiten und meine Nachrichten kann ich ganz ohne hüpfende und tanzende Würfelchen, die sich drehen, abdrehen, lesen. Und in Safari kann ich auch sogar sagen, okay, diese eine Webseite, die demonstriert, wie die Technologie funktioniert, dort lasse ich es halt ausnahmsweise zu. Also ich mache eine Whitelist von diesen Domains, sagt er, gut, die eine darf halt. Im Firefox kann ich es natürlich auch abdrehen. In der Config suche ich nach WebGL und finde dann einen Punkt, wo ich das abdrehen kann. Das gleiche in Chrome und auch dort gibt es die entsprechenden Einstellungen. Ihr bekommt gerne die Slides, wo ihr dann nachschummeln könnt, weil das merkt man sich halt auch nicht ganz so einfach. Was haben wir noch für Dinge? Die Browser-Erweiterungen hatten wir. Also Plugins, es gibt auch noch sogenannte Add-ons oder Extensions. Die Nomenklatur ist hier nicht besonders hilfreich, weil kompliziert, die einen Browser nennen so, die anderen nennen so. Gemeint sind damit kleine JavaScript-Teile, die ihr in einen Browser reinladen könnt, die wundersame Dinge tun können. Und davon gibt es aber viele, die sehr, sehr praktisch sind. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo ihr ein kleines Add-on, eine kleine Extension in den Browser hineinladen könnt, um damit die Sicherheit und die Geschwindigkeit von eurem Browser erhöhen könnt. Eines dieser Dinge ist Ghostery. Ihr habt sicher schon von Werbeblockern gehört. Ghostery ist ein sogenannter Tracking-Blocker und erkennt ganz, ganz viele Skripte, die hineingeladen werden in Webseiten, wie zum Beispiel Google Analytics, wie andere Dinge von Adobe, die halt Statistik erfassen und an Drittfirmen weiterleiten. Ihr habt jetzt diese Webseite besucht, ihr wart so lange da drauf, mit diesem Browser, mit diesem Betriebssystem, in der Version, mit dieser Bildschirmgröße, dieser Farbtiefe, das Fenster war so groß und ihr habt eine Maus und ein Keyboard verwendet und kein Trackpad oder so. Diese Dinge liefern sehr, sehr, sehr viele Informationen über euch ab und mit Ghostery könnt ihr diese Dinge automatisch blockieren lassen. Ghostery hat eine lange Liste an Trackern, die es kennt und auch für euch automatisch blockieren kann, was das Ganze sehr, sehr einfach in der Benutzung macht. Etwas komplexer sind JavaScript-Blocker, die gleich komplett ausführbaren Code ganz blockieren. Gibt es als unter dem klingenden Namen JavaScript-Blocker für Safari. Und auch einen Werbeblocker bei Safari gibt es Adblock. Safari ist leider ein bisschen ein Stiefkind, was diese Erweiterungen, diese praktischen angeht. Und für Chromium und Firefox gibt es momentan, der beste ist uBlock Origin. Und damit könnt ihr ganz, ganz super Werbeinhalte ausblenden. Sowohl animierte Werbeinhalte, als auch einfach nur Bildchen oder sogar Textwerbungen. Und installieren könnt ihr das zum Beispiel bei Chrome über den Chrome Store, den ihr direkt übers Menü erreichen könnt und dort das Ding installieren. Das Angenehme, man sieht es da auf dieser kleinen Grafik mit den Ladebalken, das eine ist halt, wie viele Inhalte geblockt werden, und das heißt alles, je mehr Inhalte an Werbung, die geblockt werden und erkannt werden von so einem Plugin, umso schneller lädt die Seite auch, weil umso weniger Zeug wird nachgeladen, das ihr eigentlich gar nicht haben wollt, weil ihr wollt die Inhalte lesen und nicht die Werbung sehen üblicherweise. Und ihr wollt natürlich auch nicht getrackt werden. Leider lässt sich das schwer voneinander trennen, die meisten Dinge machen beides und damit kommt man nicht aus. Das heißt, uBlock Origin ist ein Plugin, das ihr, also ein Add-on, eine Extension im Browser, die ihr installieren wollt. Das ganze Projekt ist Open Source, das heißt, es lässt sich problemlos überprüfen, was der Source Code wirklich tut und welche Blocklisten verwendet werden. Und ihr könnt das auch, wenn ihr Zeit reinstecken wollt, sehr, sehr individuell und genau konfigurieren. Oder ihr sagt einfach, ich vertraue darauf, dass es da Menschen gibt, die diese Listen ordentlich und gewissenhaft erstellen und das einfach so mal in der einfachen Einstellung verwenden und dann schauen, funktioniert es für mich? Und ihr werdet sehen, das funktioniert ganz, ganz wunderbar. Was haben wir noch? HTTPS Everywhere. Webseiten werden ja über das HTTP-Protokoll, also HTTP, das Hypertext Transfer Protocol, geladen. Das gibt es auch in einer sicheren Variante mit Verschlüsselung, HTTPS für Secure. Und viele Webseiten unterstützen HTTPS, also verschlüsselte Übertragung, aktivieren sie aber nicht automatisch. Das heißt, bei manchen Webseiten, wenn ihr zum Beispiel auf die Webseite der Privacy Week geht, privacyweek.at, dann werdet ihr automatisch auf HTTPS privacyweek.at abgegradet, das heißt, die Verbindung wird besser, schnellerer und sicherer gemacht und ihr müsst gar nichts dazu tun. Unsere Webserver teilen das dem Browser automatisch mit, dass das funktioniert. Andere tun das leider nicht immer. Und nachdem die meisten Leute jetzt sich nicht darum kümmern wollen oder auch nicht wissen können, welche Webseiten das alles können, gibt es HTTPS Everywhere. Das Everywhere ist ein bisschen ein hoffnungsvoller Begriff. Es ist nicht überall, aber dieses kleine Add-on kennt sehr, sehr viele Webseiten, mehrere tausend, die HTTPS unterstützen. Das heißt, auch wenn ihr es nicht selber eingibt, das Plugin upgradet euch dann von alleine, auch wenn es die Webseite von alleine gar nicht macht. Mir sind da keine wirklichen Nebenwirkungen bekannt. Das ist auf jeden Fall angenehm. Und bei den Tracking-Blockern haben wir schon von einem gehört, das ist Ghostery, das kleine Gespensterchen, das die Spooky-Tracker entfernen kann. Auch da sind, ich glaube, über 1800 verschiedene Tracker bekannt, die dieses Ding rausfiltern kann. Und das Praktische daran ist, es kann das auf jeder Webseite anzeigen. Welche Tracker sind vorhanden, wie viele sind es und bietet auch Informationen darüber, wer ist die Firma, die dahinter steckt, die tracken will. Ihr bekommt dann entweder so eine kleine violette Bubble, in der drinnen steht, okay, da ist jetzt ein Twitter-Button drinnen und Twitter trackt euch und X-Axis und OWA. Und alles, was durchgestrichen ist, konnte von Ghostery quasi verhindert werden, dass es euch jetzt auf dieser Webseite trackt. Auf manchen Webseiten gibt es auch ein bisschen mehr. Ich habe da mal testweise, steht in meinem Schummelzettel, was das war. Das war die New York Times, also eigentlich eine renommierte Nachrichtenseite, würde man meinen. Aber deren Geschäftsmodell, zumindest auf der Webseite, ist nicht unbedingt Nachrichten auszuliefern, sondern eher eure Userdaten an Werbefirmen zu verkaufen, so wie es aussieht. Das sind da jetzt doch ein ganzes Backerl. Ihr könnt selber nachzählen. Es gibt Webseiten, wo es noch schlimmer ist. Ich habe das eine oder andere Beispiel schon gefunden, wo die Anzahl der Tracker dreistellig wurde. Das heißt, die Webseite selber lädt vielleicht in 15 Sekunden, was schon sehr, sehr langsam ist. Spätestens nach 3 Sekunden werden die meisten Menschen nervös. Somit tut sich da noch was, funktioniert das noch. Und diese Webseiten laden teilweise mehrere Minuten lang Tracking-Daten nach. Das heißt, wenn ihr das Tab offen lasst, wird das im Hintergrund weitergeladen und weitergeladen und immer mehr und immer mehr. Das will man natürlich nicht haben, weil einerseits macht es die Internetleitung langsamer. Speziell auf Mobiltelefonen ist das euer meist irgendwie begrenztes Datenvolumen, das da aufgebraucht wird. Das heißt, ihr tut auch eurem Handytarif durchaus etwas Gutes, wenn ihr einen Werbeblocker zum Beispiel am Mobiltelefon verwendet. Genau, und wenn ich sage, aber diesen einen Tracker, den habe ich so lieb und den möchte ich erlauben, dann kann ich sogar hergehen und sagen, gut, den einen schalte ich explizit frei und den möchte ich auf jeden Fall haben. Warum auch immer jemand das tun würde, aber möglich ist es auf jeden Fall. Zu Ghostery gibt es auch eine Alternative. Ghostery ist ja prinzipiell auch eine Werbungsfirma im Hintergrund. Gibt auch eine Open-Source-Lösung dazu, die heißt Disconnect. Ebenfalls ein Add-on, das verfügbar ist für Chromium und Chrome und Firefox, beziehungsweise alles, was für Firefox geht, funktioniert zum Beispiel auch im Tor-Browser und funktioniert im Wesentlichen so wie Ghostery. Hat nicht so eine hübsche lila Bubble zum Einblenden, sondern ist in der Symbolleiste oben, wo ihr dann auch eure Bookmark-Sternchen und so weiter sehen könnt, gibt es dann ein kleines Fensterchen, das ich aufklicken kann und hier sehe ich schon, zweimal wird hier Werbeeinblendung blockiert, zweimal Analytics, also solche Tracking- und Analyse-Skripte werden geblockt und 5 verschiedene Content-Typen. Ihr werdet nämlich bei vielen Webseiten gar nicht über ein besonders aktives Skript geblockt, sondern zum Beispiel über eine Schriftart. Von Google gibt es Google Fonts und die haben ein paar sehr nette Schriftarten, die recht hübsch aussehen und viele Leute, die Webseiten bauen, wollen sowas einsetzen und laden halt dann einfach die Schriftart von Google nach, was aber heißt, euer Browser macht wieder eine Verbindung zu Google auf und damit hat Google wieder ein paar Tracking-Daten über euch. Und das heißt, Tracking passiert teilweise auf sehr, sehr subtile Art, was praktisch ist für Leute, die Webseiten designen, ist meistens nicht unbedingt das beste Geschenk, das euch die Firma macht, die euch jetzt gratis das verwenden lässt, sondern die bekommen dadurch Daten über die User eurer Webseite. Und wenn ihr euren eigenen Besucherinnen und Besuchern eurer Webseite etwas Gutes tun wollt, verwendet diese Sachen nicht oder ladet diese Skripte, diese Schriftarten und so weiter, ladet sie von eurem eigenen Server. Ist in vielen Fällen sogar ein bisschen schneller. Solche Sachen wurden zum Beispiel auch, ich glaube vorgestern war es, über Privacy in Code im Vortrag von Rix auch schon erwähnt mit diesen Webfonts zum Beispiel, eben diese nicht von einem Dritthersteller zu laden. Auch noch eine Möglichkeit, eure Privatsphäre im Internet deutlich zu verbessern. Wir sind finster. Regie, wir sind finster. Für die Menschen im Stream, wir müssen gerade den Projektor einmal kurz rebooten. Das schaffen wir auch. Und wir hoffen, dass die Glühbirne nicht durchgebrannt ist. Soll kein Problem sein. Ich erzähle euch dabei etwas über den Tor-Browser. Der Tor-Browser ist ein Webbrowser, der auf Mozilla Firefox basiert und da speziell erweitert wird um Funktionen, die euren Datenverkehr eben durch das Tor-Netzwerk, auch dazu hatten wir schon von Moritz Bartl einen Vortrag auf der Privacy Week, und damit eure Webverbindung durch das Internet anonymisiert. Das heißt, euer Webbrowser ist nicht mehr direkt identifizierbar mit seiner IP-Adresse für die Webseite. Das heißt, die Webseite sieht nur noch, okay, da kommt jetzt jemand, der die Webseite sehen will und ich kann die Webseite dort auch hin zurückschicken. Aber die Webseite kann nicht mehr feststellen, woher diese Verbindung ursprünglich kommt und welche Person dahinter steht, bis ihr euch dann mit einem Usernamen und einem Passwort anmeldet. Wenn ihr das tut, dann habt ihr selber bekannt gegeben, wer ihr seid. Aber der Tor-Browser wird auf jeden Fall diese Verbindung anonymisieren und der Tor-Browser macht auch noch viele andere Dinge. Webbrowser können heutzutage zum Beispiel an einer Webseite die Information liefern, wie ist die Rotation von eurem Gerät. Also bei einem Laptop wundert man sich, Rotation, ich werde doch mit meinem Laptop nicht so da sitzen. Wer macht das? Aber bei einem Mobiltelefon kommt das sehr oft vor, weil das Mobiltelefon kann darauf reagieren, ob ihr es hoch- oder querformat haltet. Und die Webseite kann dann zum Beispiel auf der einen Seite die Navigation anzeigen und daneben den Inhalt. Und wenn ich es hochkant drehe und es schmal ist, dann habe ich nur oben den Inhalt und die Navigation wandert nach unten, weil nicht genug Breite vorhanden ist. Das wird über Lagesensoren, die die Bewegung von eurem Gerät feststellen können, an die Webseite geliefert. Und ich kann damit natürlich auch einige Sachen feststellen. Es geht sogar so weit, dass ich damit Spiele steuern kann. Das heißt, diese Abfrage, wie das Gerät genau bewegt wird, wird sehr oft gemacht. Und damit kann ich an sich sogar bis hin zu Tastenanschlägen feststellen. Und das lässt sich in eine Webseite einbauen. Und aus der Art, wie ich mein Telefon halte, ob ich es gerade so halte oder quer oder flach hingehalte, lassen sich schon wieder Rückschlüsse darauf ziehen, was ihr gerade macht mit dem Gerät. Der Tor-Browser umgeht diese Tracking-Möglichkeit durch die Lagesensoren, indem einfach die Frequenz der Information stark zurückgelegt wird, also stark reduziert wird. Das heißt, die kriegen nicht 100 Updates pro Sekunde, sondern nur noch, ich glaube, 10 Updates pro Sekunde oder noch weniger. Und damit kann ich deutlich weniger Rückschlüsse darauf ziehen. Was kann ich euch noch über den Tor-Browser? Auf dem Slide ist nur ein Icon vom Tor-Browser. Ihr habt wirklich nichts verpasst. Das ist alles ganz harmlos. Auf die Idee hätte ich auch kommen können. Passt, wunderbar. Ich kann da so drüber reden, ja. Danke, Simon. Auf die Idee hätte ich auch kommen können. Genau. Also, Add-ons und Extensions, die ihr in euren Browser hineinladen könnt. Chromium und Firefox in der Reihenfolge wären so die Empfehlungen, die ich da auf jeden Fall geben kann. uBlock Origin als Werbeblocker, der ganz, ganz viel Werbung ohne Nebenwirkungen aus euren Webseiten entfernt. HTTPS Everywhere, das sichere Verbindungen dort ermöglicht, wo sie nicht von alleine vom Webserver abgegradet werden. Dann haben wir Ghostery und Disconnect, die Werbetracker entfernen können und euch darüber informieren, welche Werbetracker auf einer Webseite eingebunden werden und auch welche davon sie entfernen konnten. Und es gibt sogar, ihr kennt das von YouTube, da ist am Anfang oft so ein kleiner Werbesnippet dabei und nach 3 Sekunden klicken alle ganz schnell so 5-mal auf Überspringen. Es gibt Plugins, die das für euch automatisch machen können und ihr seht die Werbung nicht. Die können noch ein paar andere praktische Dinge, wie auch zum Beispiel YouTube-Videos, die in einem bestimmten Land blockiert sind, aufgrund irgendwelcher rechtlichen Bestimmungen oder weil sich wieder irgendein Gatekeeper mit YouTube nicht einigen konnte, dann könnt ihr auch diese Ländersperren damit umgehen und diese Content-Sperren, die blockieren, auch entfernen. Es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Was ich da so auf der von euch aus gesehen linken Seite einfach und gefahrlos bezeichnet habe, die könnt ihr wirklich installieren und da wird euch nichts passieren, da wird jede Webseite weiter funktionieren. Und da müsst ihr euch nicht besonders tief mit Web-Technologien und deren Programmierung auskennen. Das könnt ihr einfach so machen. Bei den fortgeschrittenen Add-ons und Plugins gibt es noch sehr, sehr viele andere, die ihr euch anschauen könnt, wenn ihr euch dafür interessiert. Und auch bei einer Krypto-Party zum Beispiel in eurer Stadt könnt ihr das lernen und euch anschauen, wie das genau funktioniert. Cert Patrol kümmert sich darum, wenn eine Webseite die Zertifikate wechselt, also quasi seinen digitalen Ausweis wechselt mit diese Webseite bin ich und das tue ich. Der SSL und TLS Enforcer ist sowas ähnliches wie das HTTPS Everywhere mit ein paar Einstellungsmöglichkeiten mehr. Referrer Control kümmert sich darum, wenn ich von einer Webseite auf eine andere Webseite gehe und einen Link dazu verwende, dann erfährt die Zielwebseite, woher ich gekommen bin. Jetzt möchte ich aber vielleicht nicht unbedingt, dass diese Webseite weiß, dass ich über ein YouTube-Video oder über irgendeine andere Seite gekommen bin. Geht sie ja eigentlich auch nichts an. Wissen wollen sie das gerne, aber das kann man auch abdrehen. Privacy Badger ist von der Electronic Frontier Foundation. Das ist ein recht interessantes Modul, das von alleine versucht, Tracking-Skripte, die jetzt nicht schon explizit bekannt sind, anhand ihres Verhaltens zu erkennen. Das funktioniert schon recht gut, ist als Ergänzung zum Beispiel zu Disconnect oder Ghostery durchaus eine gute Wahl und hilft auch, dieses Modul wieder zu verbessern. Und die letzten drei, Switchboard, NoScript und JavaScript Blocker bzw. Request Policy, das ist dann für die Hardcore-Menschen, die wirklich ganz, ganz exakt kontrollieren wollen, welcher Inhalt auf einer Webseite von wo geladen werden darf und was nicht. Da geht es bis hin zu, ich kann eine Schriftart, ein einzelnes JavaScript und ein ganz bestimmtes ein Bildchen möchte ich laden oder nicht laden einstellen. Das heißt aber auch, da müsst ihr schon wirklich recht genau wissen, was diese Dinge tun. Und es ist auch noch sehr, sehr viel Arbeit, das gut einzustellen und zu schauen, dass das gut funktioniert. Jetzt haben wir viel gesehen für Desktop- und Laptop-Browser, für Firefox, für Safari, für Chrome, Chromium, für den Tor-Browser, was ich dort an Add-ons und Extensions hineinladen kann. Ihr seid aber wahrscheinlich sehr oft mit dem Mobiltelefon unterwegs. Das heißt mit eurem iPhone, mit eurem Android-Telefon oder Tablet. Und wenn ihr dort so etwas installieren wollt, die meisten Mobiltelefon-Browser oder Tablet-Browser lassen euch nicht zu, dass ihr so eine Extension dort hineinladet. Da gibt es aber auch ein paar Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es für iOS ein App, das heißt OneBlocker, und das hat ähnlich so wie uBlock Origin eine lange Liste an Webseiten und Trackern drinnen, aber auch an Werbefirmen, die automatisch dann über das gesamte Betriebssystem hinweg, also das blockt dann nicht nur in eurem Browser, sondern wird zum Beispiel auch von eurem Twitter-Client unterstützt, kann verhindern, dass eingebettetes Tracking, das in E-Mail-Newslettern kommt, zum Beispiel ausgeführt wird und so weiter. Das heißt, OneBlocker, es kostet, glaube ich, wenn ich das richtig notiert habe, hier 3 €. 3 €? 5 € kriege ich gerade? Okay, also irgendwo zwischen 3 und 5 €. Also grob irgendwo in der Gegend zwischen 1 und 2 Getränken in einem Lokal. Das kann man sich dann schon mal gönnen. Dafür, dass ihr euch wahrscheinlich mehrere zig Megabyte oder vielleicht sogar 100 Megabyte im Monat an Datenvolumen erspart. Und da könnt ihr die 5 € vielleicht sogar mit einem kleineren Telefontarif wieder reinbekommen, sogar jeden Monat. Das heißt, der steigt dir wirklich gut aus dabei und die Webseiten laden deutlich schneller. OneBlocker funktioniert ab dem iPhone 5S oder später, also das ist schon seit einigen Jahren. Wenn ihr da ein halbwegs aktuelles Gerät habt, könnt ihr das schon verwenden. Wenn ihr noch alte iOS-Geräte habt, auf denen nicht mindestens, ich glaube, iOS 9 läuft, dann gibt es einen eigenen Browser, der heißt iCab, so wie das Internet-Taxi. Ist auch ein sehr altgedientes Projekt, das es am Mac und für iOS gibt. Und iCab ist ein Browser, der hat einen Adblocker mit eingebaut. Das heißt, dort, wo ihr OneBlocker nicht installieren könnt am iPhone oder auf einem alten iPad, könnt ihr euch iCab als Browser holen. Und der hat den Adblocker einfach mit drinnen. Und das funktioniert auch ganz, ganz wunderbar. Für Android gibt es auch ähnliche Lösungen. Ich bin selbst kein aktiver Android-User. Das heißt, da bin ich immer sehr dankbar, wenn ich Tipps bekomme, was man da nehmen kann. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, was man unter Android für Adblocking verwenden kann. Betretenes Schweigen, nicht? Okay, wir werden das für euch rauskriegen und dann einen Link zur Verfügung stellen und vielleicht hauen wir es auf den Twitter dazu. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch und wenn es von euch noch Fragen gibt, immer nur her damit.
Dankeschön, großartig. Ich hätte gleich eine Frage, so on the fly, hier Coram Publico. Morgen wird uns leider Vormittag ein Talk ausfallen von der ganz lieben Dame, die hier schon war. Hättest du morgen Vormittag Zeit, um das vielleicht dort anzuknüpfen, wo du heute aufgehört hast, lieber McLemon?
Nachdem ich da bin,
das ist sehr,
glaube ich, lasse ich mich gerne einteilen.
Das ist wunderbar. Gibt es noch Fragen? Wir haben da hinten Fragen, bitte.
Also das ist eher eine kurze Anmerkung, weil Adblocker und Adblocker Plus immer noch halt so schon von vielen verwendet wird. Das hat eine Einstellung, was standardmäßig gehackelt ist, dass es eine bestimmte Liste von nicht aggressiven Ads zulässt. Also das könnt ihr halt über die Options halt ausstellen, dann werden halt bestimmte Ads doch halt nicht angezeigt. Wir wollten nur halt anmerken, weil...
Ja, Die Anmerkung war halt, es gibt nicht nur uBlock Origin, das ist der Adblocker, den ich euch empfohlen habe, sondern vor einigen Jahren war so der Platzhirsch im Werbeblockermarkt Adblock Plus. Das haben auch wahrscheinlich noch viele Leute installiert, das ist korrekt. Das Problem inzwischen mit Adblock Plus ist, dass es zu einer Werbefirma inzwischen gehört und die ein etwas fragwürdiges Geschäftsmodell haben, so nach dem Motto, schöne Werbung haben sie da auf ihrer Webseite, wäre doch schade, wenn der was passiert. Und dann können sich Webseiten, indem sie kleine Münzen bei Adblock Plus einwerfen, quasi vom Adblocker freikaufen. Das mag zwar ein interessantes Geschäftsmodell nach italienischem Vorbild sein, aber ob das wirklich gut ist, ich glaube nicht. Deswegen danke für den Hinweis, ersetzt Adblock Plus durch das deutlich modernere und schnellere und quelloffene, freundlichere uBlock Origin und ihr werdet das bessere und schnellere Surferlebnis haben.
Wunderbar. Noch eine Frage oder Ergänzung? Dann nochmal, doch.
Eine geht noch.
Eine Frage geht noch. Bezüglich Google Fonts als Designer, der oft Google Fonts verwendet, ich dachte, da wird doch einfach nur über CSS dann ein Fontface implementiert oder einfach importiert. Wie wird das für Tracking missbraucht? Das verstehe ich noch nicht ganz.
Der Witz ist ganz einfach, der Font wird von Google geladen. Und damit bekommt Google von dem Browser, der auf deiner Webseite ist, natürlich einen Request mit einem Referrer. Das heißt, Google kann zuordnen, auf welcher Webseite wird der Font eingebettet und hat natürlich damit auch alle Daten, die bei jedem Request mitgeschickt werden. Das sind Header-Daten, der Browser-Typ, also der User-Agent-String geht mit, die IP-Adresse geht mit, das Betriebssystem geht mit. Das ist natürlich nicht die volle Datenmenge, die mit Google Analytics übertragen wird.
Und klingt aber auch nicht nach viel, wenn ich da...
Genau. Aber Google bekommt halt von so vielen Webseiten diese Information, dass die kumuliert auch wieder sehr, sehr gut ihre Gesamt-Tracking-Daten wunderbar ergänzt. Das heißt, wirkt harmlos, hat aber doch im Hintergrund einen ganz schönen Impact.
Man erkennt das ja auch an der Geschichte Nackt im Netz, wo die beiden NDR-Journalistinnen und Journalistinnen aufgedeckt haben, durch Zukauf an Menge an Daten kann man letztlich in speziellen Fällen, das geht nicht immer, also das Risiko ist sicher de facto gering, aber blöd, wenn man dann doch genau die eine Person ist, die es trifft, konnten sie letztlich aufgrund dieser zugekauften Menge an Daten einzelne Personen ausfindig machen und sagen, dieser Richter hat eindeutig sadomasochistische Vorlieben, weil ihn wir hier und hier getrackt haben. Und wenn man das Ganze mit E-Mail-Adressen und Kundendaten noch kombiniert, Kreditkarten, Informationen, also die technische Möglichkeit ist da, das Risiko ist, glaube ich, in vielen Fällen gering, aber das ist halt immer so diese Abschätzungsfrage, das kannst du sicher besser beurteilen.
Ja, also das reine Risiko durch die Fonteinbettung ist, wie du korrekt festgestellt hast, eher gering, aber wenn ich zum Beispiel als Journalist in einer Zeitungsredaktion sitze, die einen ganz bestimmten, sehr kleinen IP-Block hat, dann kann ich jetzt ganz genau zuordnen, jetzt wurde diese Webseite angesurft von einer ganz bestimmten Zeitungsredaktion. Und kann dann darauf reagieren. Das genügt für viele Webseiten, diese IP-Zuordnung, ohne alles andere schon machen zu können, genügt zum Beispiel bereits, dass Leute, die sich mit Malware-Forschung, Schadsoftware und so beschäftigen, ihre Forschung teilweise gar nicht machen können von der eigenen Firmenadresse mehr. Weil die Webseite, die Schadsoftware ausliefert, sieht, das gehört zu dem Antivirenhersteller und liefert Katzenbildchen aus. Wir mögen zwar alle Katzenbildchen, aber es wäre doch hilfreich, wenn die Leute, die uns Software zum Schützen von uns liefern können, auch ihr Research machen könnten. Deswegen, der Teufel sitzt wie so oft im Detail.
In diesem Sinne sage ich herzlichen Danke, kräftigen Applaus nochmal an MacLemon.